Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt da gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank und der andere ist der Duri. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben, einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Und du bist mit dem Velo hier hergefahren, in dieser grossen Kälte.
Mhm.
Und mir ist in den Sinn gekommen, dass ich seit meinem Herzinfarkt, was auf dem Velo bei grosser Kälte passiert ist, nie mehr aufs Velo gesessen bin.
Verständlich. Ja, ich habe tatsächlich auch bei dieser Kälte müssen an dich denken.
Was,
ich habe aber keinerlei Angst bekommen, weil ich ja ein E-Bike habe und darum nie so angestrengt bin wie du.
Ich kann
ist das sehr ungefährlich.
Aber ich bin nicht eigentlich wegen dem, man sagt ja, wenn man irgendein Trauma hat, sollte man sofort wieder das machen.
Mhm.
Also wenn man irgendeinen Autounfall hat, sollte man möglichst schnell wieder
gerade das wieder ein Autounfall.
Aber ich habe mir ist dann strengstens verboten worden aufs Velo, wegen der Blutverdünnung.
Ja, nicht wegen dem Trauma, sondern das ist ja dann ein guter Grund.
Aber was ich schon viel gemacht habe, ist auf dem Hometrainer umgetrampelt.
Mhm. Hast du das einfach vorgestellt? Du wärst auf dem Velo. Aber das geht dann trotz dem Blutverdünner.
Was?
Auf den Hometrainer.
Ich gehe ja nicht auf dem Hometrainer. Es geht um Verletzungen.
Logisch. Wenn du dich würdest verletzen.
Du bist der gerade verdünnt.
Ja.
Also du würdest gerade verblüht.
Ja, gerade sofort.
Relativ zackig, ja. Also selbst Nasenblüten. Also ich bin geschult worden, was ist, wenn etwas ist.
Mhm.
Und zum Beispiel bei Nasenblüten, das lässt sich ganz schwer stillen. Da müsstest du also wirklich ins Spital und sagen, hey, ich nehme die und die Medikamente, die müssen da das sofort stoppen.
Ja, da kann man ja so Oropax sehen. Oder? Ich will es mir gar nicht so
detailliert vorstellen. Weißt du, es ist eben auch ein das Problem gewesen. Ich habe natürlich all die, ich bin ja in der Reha und habe natürlich all die Weiterbildungen geschwänzt. Weil unmittelbar nach so einem Ereignis habe ich einfach, oder willst du wieder auf die Beine kommen?
Ja.
Und irgendwie, das ist ein relativ durchgetaktes Programm gewesen. Und wenn du dann mal einen Programmpunkt hast können auslassen, wobei ich bin wirklich sehr streberhaft eigentlich alles gegangen. Aber die Weiterbildung habe ich einfach ersatzlos gestrichen, weil es ist sonst einfach zu viel gewesen.
Mhm. Schon wieder nur Stress bis in der Reha und hast schon wieder mega Stress.
Gut, das ist jetzt wieder eine Geschichte, die ich mir erzähle, um es natürlich rechtfertigen.
Mhm.
Und dann, ja, auf jeden Fall bin ich dann aus der Reha irgendwann zurückgekommen und dann hat dann aber die Hausärztin so schnell Bleiche mit mir gemacht.
Das ist zumindest deine Perspektive darauf, wie das jetzt genau gegangen ist. Wenn wir jetzt mit deiner Hausärztin reden oder mit Leuten, die dich in dieser Reha erlebt haben, würde ich sagen, der Reha, der Duri ist überall gegangen und so. Da muss ja gar nicht gehen. Der hat viel zu viel gemacht und so.
Das stimmt auf eine Art sogar. Ich habe relativ viel quasi wie eingefordert auf der Bewegungsebene. Und denke, ich will noch das, ich will noch Meditation, ich will noch Yoga, ich will noch Pilates. Und durch das sind meine, ich habe mal, weiß auch nicht, 11 Programmpunkte und andere 5. Also weißt du, es war schon so gewesen, wie du sagst. Und dann hat einfach die Luft nicht mehr gelangt, so in einen langweiligen Vorlesungssaal zu sitzen. Also ruhig sitzen.
Was sind denn dort so für Weiterbildungen gelaufen, die du verpasst hast? Weißt du Titel noch? Ich habe keine Ahnung, ich bin nie in einer Reha. Es erstaunt mich jetzt gerade, dass es da so Weiterbildungssessions gibt.
Ernährung nach dem Herzinfarkt oder
ja.
Sex nach dem Herzinfarkt oder Fliegen, Ferien nach dem Herzinfarkt.
Immer, es ist immer nach dem Herzinfarkt. Alles Mögliche nach dem Herzinfarkt.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ah ja, das weiß jetzt alles nicht.
Nein, eben weiss ich alles nicht.
Du musst alles wieder herausfinden, wie das ist. Leben nach dem Herzinfarkt.
Ich glaube, einfach wichtig ist, dass man lebt.
Ja, das ist eine gute Voraussetzung. Wir haben es ja von diesen Perspektiven und wie also ich finde es eben auch noch interessant. Wir sind ja schon längstens nicht mehr 40. Obwohl unser Podcast offiziell noch. Also jetzt könnten wir dann umtaufen mit über 40, kann man es mit dem Tiger.
Das heisst natürlich, ab 40 kann man es mit dem Tiger.
Genau, ja, ja.
Also mit 40 kann man es mit. Wir können es jetzt auch mit dem Tiger. Die Frage ist einfach, ob man es jetzt sogar vielleicht noch mit den Eisbären könnte. Oder? Was ist das gefährlichste Tier auf Erden?
Das Nilpferd.
Wieso das Nilpferd?
Also ich glaube, das ist jetzt sehr schwaches Wissen. aber wenn man Gefahr aus einer sehr menschlichen Perspektive anschaut, im Sinne von wie viele Menschen erleiden tödliche Angriffe von wilden Tieren, die absolute Anzahl weltweit, sind glaube ich die meisten Todesfälle werden glaube von Nilpferd verursacht.
Woher hast du jetzt das wirklich sehr wertvolle Wissen?
Das ist Schattenwissen aus meinem allgemeinen sehr grossen Hirn. Aber man kann jetzt das auf Wikipedia. Tatsächlich sind das relativ gefährliche Tiere, die zum Teil kleine Boote angreifen und so. Und also im Wasser, an Land sind sie sehr ungefährlich, glaube ich, wenn sie an Land sind. Und im Wasser können sie aber sehr gefährlich werden und sie wehren sich richtig und greifen auch Menschen an. Also die allermeisten sogenannten gefährlichen Wildtiere im Normalfall nicht machen. Also Bären, viele Bärenarten, obwohl mir potenziell noch ein bisschen würde ihr Beuteschema, glaube ich, passen, die gehen ja vor allem weg vom Mensch, außer du bist halt in der Nähe von ihren Jungtieren oder irgendwie, oder verschreckst sie und hast plötzlich zu wenig Distanz und so. Dann, und das sind ja die allermeisten Wildtiere, sind ja so. Ah, das ist so. Also, man kann E-Mails schicken mit dem Gegenbeweis. Es würde mich nicht wundern, dass die Aussage vielleicht nicht ganz richtig ist.
Eben sind dann wahrscheinlich meistens so Unfälle. Also ich denke auch, in Griechenland hast du ja einmal, hörst du einmal von so Geschichten mit Schlangen oder mit Skorpion, dass du halt in den Finken schläfst und es hat einen Skorpion drin.
Eben, der greift dich nicht an.
Nein, aber wenn du drauf und drauf stehst, ja, dann hast du ein Problem.
Ja, das würde ich auch, wenn ich einen Skorpion wäre und dann auf mich drauf steht, mal mich kurz ein bisschen wehren. Ja, aber ab wie viel Skorpion stirbt
es langt einer.
Das kann man nicht vorstellen. Kommt vielleicht noch darauf an, gibt vielleicht verschiedene Skorpionarten, die verschieden giftig sind. Mhm. Und es gibt vielleicht schon so aber es gibt eben relativ wenig Tiere, die einfach einen Kontakt dich gerade umnieten. Also ja, auch bei Schlangenbiss. Ich glaube, es gibt einen Haufen Giftschlangen, wo die allermeisten Leute überleben, weil sie genug näher sind am Gegengift, genug sonst irgendwelche Behandlungsmethoden gibt oder so. Also es werden wahrscheinlich noch viele Leute von Giftschlangen bissen auf dieser Welt. Aber also jetzt sind wir sehr... ja. Du hast gefragt, welches ist das gefährlichste Tier? Ich habe gesagt, das Nilpferd. Du darfst gerne eine Gegenthese, ein anderes Tier aufstellen. Aber nicht einfach mich hinterfragen.
es tut jetzt auch nicht gerade anspringen, deine These. Aber es mag durchaus so sein. Also das gefährlichste Tier ist ja sowieso der Mensch und das Grausamste.
Ja. Ja, das stimmt, definitiv.
Ich lese jetzt gerade ein Buch über die römischen Kaiser. Und da siehst du so, ich meine, jeder Kaiser mit seinen Marotten und Grausamkeiten und die Massaker, die es da veranstaltet, im Zeichen von Ruhm und Ehre, eigentlich immer sehr viel Unglück über die Menschheit bringen. Und letztendlich, wenn du die Geschichte durchliest, ist eigentlich so das Verhaltensmuster vom Menschen an sich in diesen Positionen, ist ja dann nicht unendlich. Natürlich hat der eine ein andere Marotte, aber es ist auch immer das Gleiche. Also du liest da die Jahrhunderte und natürlich kommt da noch ein Land mehr dazu und da gibt es noch irgendeinen Kampf um irgendwas, um Griechenland. Aber letztendlich ist das sehr auswechselbar. Und mir fällt jetzt auch auf, dass natürlich die Kaiser einmal dann ganz andere Geschichten von ihren Ruhmtaten erzählt haben, als tatsächlich mit den Fakten übereinstimmt. Mhm. Also auch da, also die Fake News, also das Rausheben von der eigenen Leistung, da war es vielleicht nur Zufall gewesen, oder mal sind ja dann so entscheidende Schlachten. Mhm. Da hast du dann nicht wegen grosser Kriegsliste gewonnen, sondern wegen einem Verrat und einer Bestechung.
Mhm. Ja, ja. Aber es ist dann eben es ist dann immer die Aufbereitung und sozusagen. Ja, ja. Es ist ja auch spannend, du liest ja jetzt die Geschichte, wo aufgeschrieben worden ist, und also die hat ja auch schon die Geschichte, das Buch selber, blöd gesagt, hat ja schon ein paar Schritte gemacht, wahrscheinlich durch ein paar Finger durchgelaufen und verschiedene Quellen und, aber und das ist ja auch wieder so, weisst du jetzt auch nicht ganz genau.
Natürlich, aber das Buch hat genau zum Thema das,
ja.
Narration, weil sie sagen, Bilder von der Kaiser, römischen Kaiser, die wir heute haben, sind sehr oft prägt, dass sie gestorben sind, die meisten eines unnatürlichen Todes. Und nachher hat man quasi den Nachfolger wollen schmeicheln, indem man den Vorgänger abgewürdigt hat.
Mhm.
Und man glaubt, dass ganz viele von diesen verrückten Geschichten, wo der Wahnsinn widerspiegelt, eben sind einfach zum Nächsten gefallen und gar nicht einen realen Hintergrund haben. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Oder auch zum Beispiel...
Und wir reden jetzt nicht über aktuelle politische Verhältnisse. Ich habe gerade so die so ein bisschen zugelassen und gedacht, irgendwie, ja, es ist spannend, dass wie so das wie einfach auch so ein Muster ist.
Ja, also dann kennt man doch vom Shakespeare Cäsar.
Mhm.
Und dann hat man dort die Figur von Brutus. Und glaubt noch, der hätte auch uneigennützig, weil er die Römische Republik retten.
Mhm.
Und jetzt wird so gespiegelt mit dem wahren Brutus, was man eigentlich so ein bisschen weiss, an gesicherten Fakten. Wobei, gesichert ist gar nichts. Ja, aber ja. Dann merkst du einmal, das Bild, das der Shakespeare von Brutus vermittelt, ist wahrscheinlich kreuzfalsch. Und doch haben wir heute das Bild von dem Brutus gemäss der Narration von Shakespeare. Also da siehst du, wie wichtig Geschichten sind.
Mhm. Was ich eben spannend finde, ist, dass, also, ich finde vieles spannend. Aber was mir in letzter Zeit mal durch den Kopf gedanklich durchgesessen ist, wir kommen ja jetzt auch in ein Alter, wo es in der Tendenz, würde ich sagen, Männer gibt. Also, Männer machen das, glaube ich, stärker als Frauen. Das ist aber eine These, vielleicht stimmt es ja nicht. Ab einem gewissen Alter fangen sich gewisse Menschen viel mehr mit ihrer eigenen Biografie an. Befassen, was eigentlich alles. Wir sind wahrscheinlich noch nicht ganz dort, aber ich kenne ein paar Leute, die dann plötzlich mega fest über ihr ganzes Leben reflektieren und dass sie so auch anfangen, oder vielleicht dann so ihr Narrativ von dem Leben wie so ein bisschen verfestigen. Also wo dann zum Teil, ich kenne Leute, die dann wirklich also mega versucht dann herauszufinden über ihre Familiengeschichte und über ihre Herkunft und über ihre Eltern und was die schon mitgetragen haben. Und oft hat es dazu beigetragen, glaube ich, wie ihr eigenes Bild, ihre Perspektiven auf ihre eigene Geschichte und damit auf ihre Identität eigentlich so ein zu verfestigen, so eine wahre herzustellen. Das ist ja, also einerseits kannst du sagen, es bedeutet eine Verfälschung, oder? Es ist wie so Fake News, weil es beinhaltet nicht alles. Und andererseits kann ja das mega identitätsstiftend sein. Also so ein Bild von, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du heute so bist, wie du bist? Mit allen Fehlern und allen Fähigkeiten. Und das Coole ist ja noch eigentlich, dass man könnte die Geschichte immer wieder anders erzählen.
Also, so wie es du jetzt schilderst, kenne ich es gar nicht. Ich kenne auch niemanden, der irgendwie Ahnenforschung macht und aus dem aus sich quasi ein Selbstbild entwickelt. Zumindest nicht so bewusst, wie du das sagst. Mhm. Aber man erzählt natürlich fortwährend Geschichten. Also ich erzähle ja von meinem Herz im Fakt auch eine Geschichte. Mhm. Und je nach Zuhörer ist die Geschichte dann auch ein bisschen anders, nämlich höher angepasst. Und was dann letztlich die Wahrheit ist dann noch schwierig zu sagen. Und ich habe zum Beispiel mir ganz relativ zeitnah nach dem Herzinfarkt das einmal auch aufgeschrieben, weil ich genau weiss, wie die Zeit die Worten oder die Sichtweise verändert und ich mir wie festhalten wollte, was habe ich dort wirklich wie erlebt, damit ich auch wieder weit zurücksteigen kann und sagen, was habe ich mir jetzt im Nachhinein vielleicht dazu gedichtet oder ergänzt oder hätte in der Erinnerung überlagert. Und wie habe ich es dort wirklich erlebt und inwiefern kann ich meinen Erinnerungen trauen?
Was auch krass ist, ja, weil so ein Moment, Freunde von mir haben das versucht bei einer Geburt von einem von ihren Kind, dass beide irgendwie am Tag oder zwei Tage nach der Geburt für sich aufgeschrieben haben, wie sie den Geburtsprozess von sozusagen ersten Wehen bis das Kind da war, erlebt haben. Und dort ist es noch so absurd, weil du hast zwei Leute, die am gleichen Ort mit, also noch mehr in allen Fall, aber meistens noch mindestens noch eine Hebamme oder so, die hat wahrscheinlich noch mal eine andere Perspektive. Aber wenn du das nachher anschaust, oder sie haben es dann natürlich auch einander erzählt, und es ist so lustig, weil das ist so ein anderer Film. Also, und es sind Sachen, die unmöglich beide können stimmen
können. Das sage ich einmal auch von Einvernahmen. Wenn nachher eine Einvernahme, der Befragende und der Fragende lässt zusammenfassen oder wiedergeben, was jetzt da gerade passiert ist die letzten 3 Stunden, dann sind das komplett andere Narrative. Und dann hat man so vermeintliche Protokoll, wo die Worte wiedergeben. Aber auch das ist einfach nochmal eine Sichtweise, oder? Und dann verhandelt man das, wie wenn das ein Wort wäre. Mhm. Wie es einfach eine Sichtweise von jemandem, der viel mehr mit dem zu tun hat, wer du selber bist und wie du Zeug verstehst und weniger, was tatsächlich im Raum passiert ist.
Mhm. Ist das eine Fähigkeit, damit können umzugehen? Also wie, wenn du davon ausgehst, dass alles, was uns angetragen wird, eigentlich, also entweder nehmen wir selber unmittelbar etwas wahr, oder es kommt irgendwie durch einen anderen Mensch, sei das ein Journalist oder ein Influencer oder es gibt irgendeine Verarbeitung, es wird uns eine Geschichte erzählt. Also ich finde es gerade so interessant in Bezug auf eben politische Diskussionen oder so, wo man redet von Fake News, oder? Was sind denn True News? Also wenn du davon ausgehst, dass News immer so Geschichten in Anführungszeichen sind, dann sind die ja alle auf eine Art Fake. Und gleichzeitig habe aber ich merke, ich habe schon den Anspruch, dass, wenn ich gewisse Medien beziehe, dass die möglichst objektiv berichten. Und es regt mich auf, wenn Leute offensichtlich lügen, also wenn du wie kannst Gegendarstellungen finden von dem,
wo... Ja gut, aber zwischen einer offensichtlichen Lüge und ein Bemühen, das möglichst objektiv zu berichten, sind natürlich Welten oder können Welten liegen. Sagen wir zum Beispiel einen Gerichtsreporter. Entweder hat er ehrlich ein Bemühen, wiederzugeben, was in diesem Gerichtssaal passiert ist. Mhm. Und wie gut er das natürlich auch wiedergeben kann, hängt ein bisschen auch von seiner juristischen Bildung ab. Vom überhaupt Verständnis, was dort drin passiert. Und dann gibt es natürlich die das bewusst zugespitzt bringen, sei es, weil sie Klicks wollen, weil sie Stimmungen manipulieren wollen, weil sie eine politische Agenda verfolgen. Also da liegen ja dann schon Unterschiede. Oder? Also wenn man offensichtlich die Fakten verdreht und einen Faktenchecker kann sagen, das ist falsch, ist das etwas ganz anderes, als man bemüht sich wirklich sachbezogen nach einer Lösung zu suchen.
Ja, und gleichzeitig ist es interessant, dass offensichtlich gewisse Storys, wo ein Faktenchecker problemlos kann, das Gegenteil, also du brauchst nicht einmal einen mega wahnsinnigen Faktenchecker, aber ja, also wo man mit ein bisschen Aufwand problemlos kann, das Gegenteil herausfinden, dass das zum Teil sehr grosse Verbreitung findet.
Ja, weil also halt so, das Narrativ...
Weil einfach das Narrativ gut funktioniert, weil die Geschichte... Gut, ja. Für einzelne Personen nützlich erscheinen, oder? Wie man wissen sagt, wenn die Geschichte stimmt, dann macht das in meinem Lebenskontext Sinn. Ja. Und darum und erachte ich sie als wahr.
Und das sind wahrscheinlich einfache Lösungen zu sehr komplexen Fragen, Problemstellungen. Und natürlich, man möchte es glauben.
Mhm. Also, was mich eben umtreibt, ist einerseits eigentlich das Potenzial für mich individuell, dass ich sage, hey, alle meine Erinnerungen, alle meine Wahrnehmungen, sobald die anfangen verarbeitet werden von mir und alles, was an mich herankommt, sind eigentlich so Perspektiven und so Geschichten und ich kann bewusst, also einerseits auswählen und andererseits auch bewusst versuchen, andere Perspektiven aufs Gleiche zu finden. Also eben irgendwelche schlimme Sachen, die dir passiert sind oder die jetzt mir passiert sind. Wieso? Und also ich mache, wenn ich ein bisschen das anschaue, mache ich das vielleicht nicht ganz bewusst, aber ich suche mir schon die Sachen aus, die in meiner Erinnerung stecken bleiben, die Sinn erzeugen für mich. Und zwar im positiven Sinn, wo ich wie... blöd gesagt, irgendein Schicksalsschlag und du findest heraus, Es hat auch Vorteil gehabt, dass mein Vater gestorben ist, als ich 13 war. Also es hat mir etwas gebracht. Natürlich nicht nur, aber wieso herauszufinden, von, das ist zwar ein Schicksalsschlag gewesen, aber da haben gewisse Sachen haben nur können stattfinden drum und Sachen, die für mich extrem wertvoll sind in diesem Leben. Das kannst du ja auch bewusst machen. Also du kannst sozusagen bewusst eine positivere Perspektive erzeugen auf dein eigenes Leben und deine Identität.
Es hängt ja auch immer davon ab, wie du eben diese Sache anschaust. Also wie näher gehst du an oder wie weit kannst du wegzoomen. Also komme ich jetzt die Stelle über, ja oder nein? Du weißt ja gar nicht, wenn du die Stelle überkommst, ob das wirklich super ist oder wenn sie nicht überkommst, ob das super ist. Aber wir klammern uns dann dran und sagen, ah ja, ich will die Stelle unbedingt, obwohl man letztendlich ja gar nicht weiss, auf was man sich einlädt und was das fürs Leben bringt. Mhm. Ich glaube, wenn man das erlickt hat und die Relativität erkennt von einzelnen Sachen, die dir widerfahren, und selbst mein Herzinfarkt wird ja wahrscheinlich aus längerer Frist irgendwo etwas Gutes mit sich bringen, zwangsläufig, dann relativiert das ja auch irgendwie die einzelnen Schicksalsschläge und man kann wahrscheinlich dann auch leichter mit denen umgehen. Also man wird ja wie resilienter, weil man eben einfach eine andere Sicht auf das hat, was einem widerfährt. Und auch das mit der Geschichte erzählen. Es gibt beim Meierhof, der hat ein neues Buch, das ich jetzt nicht so begeistert gelesen habe, aber es gibt auch schöne Szenen, wo er mit seiner Mutter auf einem Hausdach sitzt. Dann erzählt die Mutter ihre Lebensgeschichte. Mhm. Und einmal erzählt sie positiv, das ist grandios gewesen. Und dann erzählt sie genau die gleiche Geschichte, aber negativ gefärbt. Und ich habe dich vorher so verstanden, dass du quasi bewusst schaust, dass du deine Geschichte positiv färbst. Mhm. Und das ist natürlich für deine geistige Gesundheit, wenn dir das gelingt, in die Gold.
Ja, und gleichzeitig ist es ein bisschen Fake News. Also das, ich bin so, also...
Ist es Fake News? Es ist nicht Fake News. Du tust das ja nicht schön reden.
Ja, aber die Grenze ist relativ schwammig, ab wann ist etwas schön reden. Und kannst du ja auch sagen, es ist doch vollkommen in Ordnung, dass ich mir mein Leben schön rede, weil das bringt mir bis... Und aber ich finde es einfach, in mir innen sind so zwei Stimmen, wo eigentlich das Potenzial von dem sehen, wo kannst sagen, du kannst in Bezug auf die Perspektivenwahl kannst du mega viel entdecken, indem du dir selber die Geschichte erzählst und die Frage. Und du kannst das natürlich auch, indem du anderen Leuten Geschichten erzählst, indem sie du in die Perspektive wagst. Und dann gibt es wie so Gebiete, wo, wenn das andere machen, finde ich, das ist absolut fahrlässig. Oder? Also wo Politiker das offensichtlich gewisse Faktenlagen in eine Perspektive hineingüssen, die so nicht meiner Perspektive entspricht. Und auch eben also in Bezug auf Fakten also sehr schwach hinterlegt sind. Und dort finde ich das fahrlässig. Und dann frage ich mich so, okay, ist es jetzt, wo ist es jetzt fahrlässig? Und wo ist es einfach eine menschliche Begabung, um das zu machen? Und gleichzeitig auch ein menschlicher Schwachpunkt, immer wieder auf das hineinzugehen, wo sobald eine Geschichte Sinn erzeugt, denkt man, sie ist wahr. Oder eine Perspektive Sinn erzeugt, haben wir das Gefühl, sie ist wahr. Wahrscheinlich ist es eben beides. Eine riesige Gefahr und ein riesiges Potenzial.
Ja, wobei es macht schon einen riesen Unterschied, ist jetzt du persönlich in deinem Leben, also wenn jetzt du dir das schönredest, ist ja das gesellschaftlich nicht so bedeutend. Ich will dich jetzt auch nicht herabwürdigen. Und wenn natürlich irgendein einflussreicher Politiker mit einer verkauften Weltsicht durch den Porzellanladen trampt, und vielleicht selber nicht einmal daran glaubt, aber weil es seiner politischen Agenda nützt, das dann auch so umsetzt. Mhm. Je nach Machtfülle ist es dann natürlich sehr gefährlich. Mhm. Und das ist eigentlich auch wieder ein Plädoyer darum, dass man eben Macht nach Möglichkeit bricht.
Ja.
Wäre ich jetzt wieder bei meiner Kritik an der Strafprozessordnung, wo einfach zu viel Macht in einzelnen Händen generiert und zu wenig Kontrolle vorhanden sind. Man hat sie vermeintlich, aber sie greifen nicht wirklich.
Ja.
Aber das
Ja, da. Da holen wir jetzt nicht zu fest aus. Diese Perspektive holen wir jetzt nicht zum Sack aus. Ja, nein.
Weißt also du, so. Ich muss nur einen Satz noch dazu. Man muss immer von dem her denken, was kann missbrauchen. Und dann musst du einfach schauen, dass das nicht möglich wird. Dass das möglichst früh gebrochen wird. Mhm. Weißt du, du musst nicht vom redlichen Rechtsanwender her denken, sondern ja. von dem, was missbraucht. Aber ja, Entschuldigung.
Was? Ja. Nein, ich also einfach, ich finde es, also ich habe ja lange Theater gemacht oder mache jetzt ab und zu noch Theater.
Du machst ja täglich wahrscheinlich
Theater. Ja, genau, das natürlich sowieso auch. Aber ich habe so ein Zitat von einem Lehrer von mir, von mal, also in einer Diskussion mit jemand anderem, wo es darum gegangen ist, ja, wenn wir, also wir haben Impro-Theater gemacht und wir haben aber auch wie gewisse Sachen geübt und gewisse Sachen sogar abgemacht im Format, wie wir das werden spielen und wie so die Muster sind und so. Und dann hat er zu dem Lehrer irgendwann gesagt, er hat gesagt, du, aber also eigentlich ist ja das dann, lügen wir die Leute ein bisschen an, wenn wir sagen, das ist Impro-Theater und jetzt tun wir da die ganze Struktur irgendwie vorbereiten und abmachen, dass wir uns da dran halten und so. Und dann hat er ihn angeschaut, hat gesagt, die Menschen haben ein Billett gekauft, um ins Theater zu gehen und zum angeschaut werden. Also so, wie gesagt, wenn du ins Kino gehst, oder wie so, es hat ja niemand, der dort drin sitzt, oder die wenigsten, haben das Gefühl, das, was ich da sehe, das ist die Wahrheit, sozusagen. Sondern du weisst ja, das sind Schauspielende, die in Rollen schlüpfen und du geniessest wie einfach die gute Geschichte, die gute, den Moment, der in sich Sinn erzeugt und denkst, cool. Und gleichzeitig weisst, es ist nicht wahr.
Aber Frank, es ist sowieso nicht wahr, ob ihr jetzt etwas abmacht oder nicht.
Ja, eben.
Weil erstens kennt ihr euch gut. Also du weisst mutmaßlich, wer jemand reagieren wird. Und das Zweite ist, ihr habt ja ganz viele Tools, die ihr aufspringt. Es ist ja nicht irgendein ein Palett im luftleeren Raum, wo niemand weiss, was der andere macht. Sondern man hat ja schon irgendwelche Codes, wo man aufeinander, oder Körpersprache, wo man lesen kann und aus dem aus etwas generiert. Und selbst wenn ihr etwas abmacht, ihr habt ja nicht ein Stück, das ihr vorher geprobt habt und jeder kennt den Dialog vom anderen.
Und selbst dann
eben,
auch könntest du sagen, hey, wir verkaufen da ja sowieso
irgendetwas. Nicht, weil es ist das gleiche Stück, eine andere Person, die spielt, gibt ein ganz anderes Stück.
Mhm.
Das gleiche Plädoyer vor dem Gericht 1 führt zu einem ganz anderen Ergebnis als genau das gleiche Plädoyer vor einer anderen Gerichtsbesetzung. Nein, es ist urmenschlich.
Das hat mir die Woche eine Freundin erzählt, sie hat vor einem Zeitchen irgendwie den Josef Hader gesehen, live. Mit irgendeinem, ich weiss eben, sie hat auch gar nicht mehr gewusst, über das sein letztes Programm war. Ich weiss, ich habe das nicht zu wenig verfolgt. Jedenfalls, also grossösterreichischer Kabarettist. Und der hat, und schon ein älterer Mann, ist nach der Pause ist er wieder auf die Bühne gekommen und auf den Barhocker gehockt, wie er schon vor der Pause war, und hat angefangen und hat einfach nochmal eins zu eins den Anfang von so seinem Programm, also von der ersten Hälfte, gespielt. Genau das Gleiche. Gleiche Betonung, gleiche, wirklich wie wenn du, und du sitzt im Publikum und denkst, shit, ist jetzt das und so. Ist das wahr? Hat er irgendwie einen Aussetzer und fängt einfach nochmal von vorne an oder meint, die Vorstellung fange erst jetzt an oder so? Und dann hat er auf so ein Requisit auf dem Tisch neben ihm, wo innerhalb von der ersten Hälfte dort ankommt. Und dann, aber so nach gefühlt ellenlanger Zeit, hat er dort angeschaut und gesagt, oh, zweite Hälfte. Und es war dann klar gewesen, dass er das extra gemacht hat. Wieso? Aber so die Verwirrung auch, wo dich dann im Theater, also ich finde, das ist die Faszination im Theater. Und gleichzeitig ist es ja, finde ich, wenn du ein Buch liest, wenn du in ganz vielen Fällen ist ja dir trotzdem bewusst, ich sitze da im Theater und wenn du halt Reden von Politikern hörst, und das ist wahrscheinlich im Alter Rom schon so gewesen, hast du halt das Gefühl, es geht um unser echtes Leben. Und es sagt dir niemand, hey, das ist im Fall auch jetzt eine Show. So. Sogar wenn das im Fernsehen stattfindet und zwei Kanzlerkandidaten reden, machen wir das schon so sehr auf, als das ist jetzt die Wahrheit, das sind Fakten, das finde ich noch spannend, wie fest musst du es wie transparent machen oder müsstest du es transparent machen? Und eigentlich ist ja alles eine Show.
Du hast vorhin erzählt, mit dem Stück, wo zweimal der Steil los ist. Mhm. Ich weiss noch, ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Das ist auch so eine Geschichte, die vielleicht gar nicht wahr ist. Nein, sie ist wahr. Meine Mami kommt heim und hat vom Urs Widmer Liebesbrief an Mary dabei. Ich weiss nicht, warum sie das Buch gekauft hat. Auf jeden Fall nicht für mich. Dann nehme ich sie weg und fange sie an lesen. Und dann bin ich der Hälfte. Und nach der Hälfte fährt es wieder vorne an. Und dann weiss ich nicht recht, ist jetzt das ein Fehler
im Druck?
Oder ist jetzt das Buch? Aber du drehst durch, weil du bist in dieser Liebesgeschichte und willst wissen, wie sie weitergeht. Und weißt du, wenn das so gewesen wäre als Kunstidee von Urs Widmer, wäre es auch schon grandios gewesen. Auf jeden Fall, ich weiss noch, wie perplex ich gewesen bin, wie ich hässig geworden bin. Und wie dringend ich dann das Bedürfnis hatte, das ganze Buch in Hand zu haben und zu lesen. Leider habe ich das Buch nicht behalten, sondern bis dann eben umgetauscht.
Ja, aber es war also wirklich ein Druckfehler. Es ist einfach zweimal die erste Hälfte drin gewesen.
Genau.
Wird es wahrscheinlich noch mehr gegeben haben, weil wahrscheinlich sind ja da, das sind ja grosse Druckbögen, die sind wahrscheinlich einfach zwei fälschlicherweise aufeinander geraten worden. Und dann hat es 100 Bücher gegeben. Ja, ah, cool. Ja, das ist eigentlich genau das. Oh, wieso so auch die Wiederholung, die dann einem ja auch so die Scheinwelt so aufmacht. Ich habe mal ein Programm gesehen von Lorenz Kaiser. Während der Vorstellung ist eine Fernsehaufzeichnung gemacht worden. Und nach etwa 5 Minuten ist der Aufnahmeleiter auf die Bühne gekommen und hat mit ihm geredet und hat dann am Publikum gesagt, meine Damen und Herren, sein Mikrofon ist ausgestiegen. Und sie haben wie nach 5 Minuten beschlossen, jetzt brechen wir ab und fangen nochmal an. Weil das ist jetzt so eine Chance und das müssen wir jetzt halt dem Publikum zumuten. Und der Lorenz Kaiser hat dann auch gesagt, meine Damen und Herren, stellt Sie sich einfach vor, Sie haben das alles noch gar nie gehört. Und Sie finden es lustig wie beim ersten Mal. Und dann kommt der raus und es ist wirklich wie eine zurückgespulte Aufnahme. Jede Handbewegung, jeder Schritt, jede Betonung, jede Pause. 1:1 nochmal genau das gleich. Und dann siehst du, wie viel Arbeit da drin steckt und wie präzise das erarbeitet worden ist und so. Und es wirkt so leger und so spontan und so locker. Das ist auch cool, wenn du dann so merkst, okay, da steckt alles Arbeit, das ist alles bewusst inszeniert.
Aber das haben wir ja ein Stück weit in unserem Leben auch. Eben, du erzählst die gleiche Geschichte, erzählt man ja mehrmals. Mhm. Wie gehst du mit dem um? Machst du dann eben alle Lorenz Kaiser 1:1 eine Kopie? Oder tust eben am Hörer, ich habe es vorher schon gesagt, am Hörer anpasst, etwas sagen? Oder gar, weil du selber ein bisschen gelangweilt bist von der immer gleichen Geschichte von dir selber, du sie ein bisschen variieren.
Ich glaube, bei mir sind es so, dass ich gewisse Mechanismen durch die Erfahrung von 1, 2, 3 Mal erzählen, weiss, welche Sachen das funktionieren bei den allermeisten Leuten. Das mache ich nicht so bewusst. Aber ich glaube, unbewusst tust du so ein bisschen aufgrund von Reaktionen weisst, okay, die Stellen sind wahrscheinlich interessant.
Ja, aber das zeigt ja auch schon, dass du nicht eine Wahrheit erzählst, sondern dass du eine gute Geschichte erzählst. Und so ist es wahrscheinlich mit uns selber auch. Wir versuchen uns gute Geschichten zu erzählen, natürlich, die in sich stringent wirken, aber es ist immer im Nachhinein erzählt und darum ist es immer eine Sichtweise. Mhm.
Und am Schluss vom Leben haben wir das Gefühl, es hat alles Sinn gemacht. Und können zufrieden sterben. Ja, ist doch so. Also, ich glaube, das ist ein bisschen, ist ein Mechanismus, der für uns Menschen vor allem bedeutet, dass man es aushaltet, so ein Leben lang.
Also ich weiss nicht, ob sich Tiere auch, ob jetzt da dein Nilpferd oder was ist es gewesen, auch sich eine stringente Geschichte erzählt oder ob das dann quasi einfach der Alltag geprägt ist von ich brauche zu fressen, ich habe meine Bedürfnisse und das quasi einfach täglich grüßt das Murmeltier, sich jeden Tag wiederholt und in dem eine Zufriedenheit gründet. Oder ich weiß nicht, ob das überhaupt so kannst benennen. Aber sie hat ja auch ein Wohlgefühl oder nicht. Das Wohlgefühl, das anstrebt, das Nilpferd. Jetzt, oder wenn es Menschen jagt. Juhu, heute jage ich Menschen.
Heute habe ich einen verwirrt.
Oder ob die sich wirklich auch so eine Narration erzählen. Oder?
Ja, keine Ahnung. Ja, ob das etwas ist, was ich nur im Tier Mensch hinein. Das funktioniert.
Also viel funktioniert ja auch über eine Kommunikation. Also in dem Moment, wo wir eine Sprache haben, können wir ja auch erst im Verstand uns etwas selber erzählen.
Also aber ich habe das Gefühl gehabt, das dicke Büsi, das ich heute nicht reingelassen habe, das hat sich schon eine eigene Geschichte erzählt, wieso das jetzt nicht rein darf, obwohl es ein bisschen kalt ist für uns.
Ja, und vor allem das dicke Büsi, das nicht dick ist, sondern einfach ein dickes Fell hat. Du bist so frech.
Nein, das Büsi hat sowohl ein dickes Fell, wie auch es ist doch deutlich übergewichtig. Aber das macht nichts. Das ist ein super Büsi.
Hey.
Ich habe gar nichts gegen Übergewichtige. Weder bei dir. Ich meine, Nilpferd.
Aber das Büsi hat sehr einen starken eigenen Willen und durch das auch eine Persönlichkeit. Mhm. Das ist jetzt nur meine menschliche Sicht, wo ich auf das Büsi projizieren, sondern das hat schon einen Charakter. Das Büsi vorher war ganz ein anderes Büsi im Charakter. Mhm. Das würde mich jetzt eher zur These verleiten, dass die Büsis durchaus
Also ich weiß, also ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass man das gar nicht hat. Also dass man wieso einfach am Morgen aufsteht und denkt, Hunger. Und sonst gar nichts in einem vorgeht. Also vielleicht nicht Gedanken oder nicht, aber irgendetwas wie Emotionen. Oder.
Aber das haben wir doch auch, wenn wir so im Flow sind, wenn es einfach so dahin geht.
Ja.
Dann ist ja oft, so in diesen absoluten Glücksmomenten, ist man sehr fokussiert auf etwas und eben es spielt dann nicht das Gedankenkarussell oder die innere Stimme, die einem immer wieder irgendwas erzählt. Und ich stelle mir vielleicht, ist es ihnen das, oder?
Ja, das wäre extrem spannend zu wissen, wie das, ob wir vielleicht in unseren vorherigen oder zukünftigen Leben mal als Tier gelebt haben, aber dummerweise uns nicht mehr daran erinnern, wie das ist. Das wäre schon eine spannende Perspektive. Das wäre vielleicht auch eine Perspektive, wenn du jetzt mal in deinem Leben, wenn du dir überlegst, wenn du genau der gleiche wärst, aber du wärst entweder ein dickes Büsi oder ein Nilpferd. Was wäre die Perspektive darauf? Oder ein Tiger. Das wäre doch ein schönes Ende für die Geschichte. Das kann sich jetzt jeder überlegen, wie sein eigenes Leben aussieht aus der Perspektive eines Nilpferds.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.